war mit meiner Familie in Norwegen. Wir haben 2 Wochen Regen und 8 Grad erleben dürfen. Aber vor allem haben wir norwegische Berge sehen dürfen, die so wahnsinnig sind. Da steht man vor einer Wand und die geht einfach 400 Meter gerade nach oben. Also da kann man nachvollziehen, dass die frühen Norweger nur denken konnten, das müssen gestorbene Riesen sein. Nur so kann man sich das erklären, dass Riesen durch die Gegend gelaufen sind, tot umgekippt sind und dann sind diese Berge entstanden. Also wo sollen die sonst herkommen? Wenn nicht irgendein riesengroßes Geschöpf gesagt hat, ich bin so kreativ, ich mach das einfach mal. Ich setze es einfach dahin, weil ich es kann. Wahnsinn. Also Natur, es kann einen ganz klein machen und kann einen spüren lassen, wer man ist und wer man nicht ist. Und dann steht man da im Regen, pudelnass und denkt sich, ich wäre gern woanders, aber das ist großartig. Was muss das für ein Gott sein, der das kann? Der so etwas erschafft, auf welche Weise auch immer. Aber es ist so schön. Natur kann so schön sein und uns in Erstaunen versetzen über den Schöpfer, über die Kreativität, die dahinter steckt. Weil Schönheit ist ja nicht sinnvoll. Also wenn das alles nur Überleben des Stärkeren wäre und wenn alles nur darauf ausgelegt wäre, dass irgendwie sich lebt, dann braucht man Schönheit nicht. Dann braucht man so etwas nicht. Und ein Buch in der Bibel, was immer wieder auch mit der Schönheit spielt, selber Schönheit in sich trägt, sind die Psalmen. Und wir haben schon viele Bibelstellen in den letzten Wochen betrachtet, wo Gott Menschen in der Natur begegnet. Und auch in den Psalmen wird Natur beschrieben, wird immer wieder Anleihen aus der Natur genommen, um Schönheit zu beschreiben, um Erstaunen zu beschreiben. Und in Psalm 96, da geht es um die Sehnsucht in der Natur, um die Sehnsucht, die irgendwie aus dem Leiden herauskommt, es ist ja nicht ganz so schön, die Natur. Oder in der Natur finden wir auch Dinge, die nicht schön sind, finden wir heute noch viel mehr wahrscheinlich als damals. Auch Folgen unseres menschlichen Nichtschönen und Ungerechten und Grausamen. Inzwischen gibt es dieses Wort menschengemachter Klimawandel, der nochmal unterstreicht, das Schreckliche da draußen in der Natur, da die Naturkatastrophen, die Dinge, die wir nicht verstehen können, die unendliches Leid hervorbringen, auch das können Wissenschaftler inzwischen auf unser menschliches Verhalten, auf unser Fehlverhalten zurückführen. Die Dinge, die nicht gut sind, die haben einen Ursprung und der liegt uns manchmal sehr, sehr, sehr nah. Paulus nimmt diesen Gedanken von der leidenden Natur mit auf und sagt, die sehnt sich nach Erlösung, die sehnt sich danach, dass etwas Neues kommt, dass da wieder nur Gutes hineinkommt, weil die Natur selbst mitleidet. Und eben auch Psalm 96, da mag ich mit euch ab Vers 11 zusammenlesen. Da steht nämlich nicht, es ist alles so schrecklich und traurig, sondern es braucht immer ein bisschen beim Laden, oder? Hast du schon? Da haben wir es. Der Himmel, der freut sich. Der Himmel freut sich und die Erde ist fröhlich. Das Meer brause und was darin ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Jauchzen sollen alle Bäume im Wald vor dem Herrn, denn er kommt. Denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Das Feld sei fröhlich und die Bäume im Wald sollen sich freuen. Das ist unsere Anleihe am Garten. Also wir haben das Feld, das ist bestellt, das ist menschengemacht und wir haben die Bäume, die wachsen von mir aus auch einfach nur so und das zusammen können wir jetzt im Garten nehmen, dem Gott im Garten begegnen, das passt zum Thema, zur Serie. Gott im Garten begegnen voller Vorfreude. Die Natur ist voller Vorfreude auf die Begegnung mit Gott, wenn er richten wird. Und da haben wir als moderne Bibelleser, als Deutsche schon manchmal unsere Schwierigkeiten. Wir vielleicht als Gemeinde oder als Schleswig-Holsteiner allgemein, die mit Flüchtlingen zu tun haben, noch mal mehr, wenn wir da zum Beispiel an das Verwaltungsgericht in Schleswig denken. Wie kann man sich auf Richter freuen, die offensichtlich völlig willkürlich irgendwie ihren Weg durch die Paragraphen finden und dann eine Entscheidung treffen, die oftmals so weit weg von Gerechtigkeit ist? Oder Juristen, die einfach blind Paragraphen reiten, sagen, ja, aber da steht da und da muss man das so machen und das ist nun mal so und dann völlig abseits von der Wirklichkeit, die da eigentlich ist. Die Bibel kennt keinen Rechtsstaat. In der Zeit, in der die Bibel geschrieben wurde, da gab es keine Anwälte, keinen, der Jura studiert hat. Was für eine schöne Zeit das war. Entschuldigung an alle Juristen unter uns, nein, aber Was die Bibel hiermit meint, die meint tatsächlich noch Gerechtigkeit, Rechtsprechung, wie sie mit Gerechtigkeit eben in Verbindung steht. Wenn da einer kommt, nicht um in seinem Ansehen und in seiner Position einfach ein Urteil zu fällen, sondern die Natur, die ganze Welt sehnt sich darauf, dass Gott wiederkommt und Gerechtigkeit unter den Völkern herstellt. Recht spricht. Das ist ein Bild von Gerechtigkeit in der Bibel, das sich immer für die Unterdrückten einsetzt. Es geht immer für die Abgewiesenen. Da kommt einer, der Gerechtigkeit für alle Ausgebeuteten bringt, für die, die vertrieben worden sind, für alle Schwachen, für alle Verfolgten, für alle Leidenden, für die, die in irgendeiner Weise benachteiligt sind, die in irgendeiner Weise Leid tragen, für die kommt Gott und schafft Gerechtigkeit. Auf ganz wundersame Art und Weise. Wirklich wundersam. Weil was ist Gerechtigkeit? Was ist gerecht? Ist es gerecht, wenn jeder das Gleiche hat? Weiß ich nicht. Auch nicht jeder findet das Gleiche schön oder gut oder will das haben. Ist es gerecht, wenn jeder das bekommt, was er verdient? Vielleicht irgendwie, aber wer entscheidet dann, wer was verdient hat und aufgrund welcher Grundlage? Und vielleicht hat ja nicht jeder die gleichen Möglichkeiten gehabt, irgendetwas zu machen. Was ist Gerechtigkeit? Ist eine unglaublich spannende ethische Frage und wir könnten hier viele, viele Bücher aufschlagen und darüber lesen, was denn Gerechtigkeit ist. Ein Dozent, der bei meiner Abschlussarbeit uns erzählt hat, wie man an seine Abschlussarbeit herangeht, der hat Gerechtigkeit als Beispiel genommen, wie groß ein Thema sein kann. Wenn sich jemand überlegt, eine Abschlussarbeit über Gerechtigkeit zu schreiben, dann sollte er sich das Thema gut angucken. Dann wird er wahrscheinlich dazu kommen und sagen, na, vielleicht schreibe ich doch lieber über Gerechtigkeit in der Bibel. Und dann forscht er ein bisschen und denkt sich, na, vielleicht schreibe ich doch lieber nur über Gerechtigkeit im Matthäus-Evangelium. Und dann forscht er noch ein bisschen weiter und denkt, ja, vielleicht schreibe ich nur über Gerechtigkeit in Matthäus 6, Vers 33, wo das irgendwie vorkommt. Wir sollen Gerechtigkeit suchen. Und dann wird man feststellen, oh, das lasse ich besser ganz, weil das ist immer noch so ein riesiges Thema. Gerechtigkeit ist schwer zu greifen, ist schwer festzulegen, was ist denn eigentlich Gerechtigkeit? Unterm Strich können wir nur festhalten, Gerechtigkeit ist gut für jeden Einzelnen. Und es ist gut für alle. Gottes Gerechtigkeit, es schafft genau das. Es schafft das Gute für jeden Einzelnen und es schafft das Gute für alle. Dann irgendwann, wenn der Tag des Gerichts kommt, und da gibt es so viele spannende Bilder für diesen Moment, der Tag des Gerichts, das klingt so bedrohlich, also in meinen Ohren klang das immer bedrohlich, bis ich irgendwann verstanden habe, ja, die Bibel kennt keinen Rechtsstaat, kennt keine willkürliche Juristerei, sondern sie kennt nur Gott, der wahrhaft Gerechtigkeit bringt. Und der Tag des Gerichts wird wunderbar sein, wenn Recht wiederhergestellt wird, wenn Gottes Gerechtigkeit sichtbar wird. Wenn ein anderes Bild für diesen Moment, für diesen Zustand ist, wenn Himmel und Erde wieder vereint sind, wenn der Ort, an dem Gottes Gerechtigkeit gilt, wieder vereint wird mit unserer Wirklichkeit, mit dem, was wir anfangen können, wenn Reich Gottes durch alles hindurchgewoben ist und in allem steckt, für alle ersichtbar ist, wenn wie hier der Erdkreis gerichtet wird, wenn Jesus wiederkommt, wenn alles gut ist, alles anders, so paradiesisch, so gerecht, wenn sich Felder und Bäume freuen, dass Gottes Gerechtigkeit gekommen ist. Wir könnten weiter darüber nachsinnen, was Gerechtigkeit ist, wie das aussieht, wenn Gerechtigkeit da ist. Das ist unendlich spannend, aber unendlich groß. Ich habe begrenzt viel Zeit, ihr begrenzt viel Aufnahmekapazität. Lass uns über die wirklich spannende Frage mal nachdenken, mit der ein junger Mann zu Jesus gekommen ist, gerannt ist, wollte es unbedingt wissen. In Markus 10 steht diese Geschichte. Dieser Mann ist letzte Woche im Garten schon einmal kurz zu Wort gekommen. Der kam zu Jesus angerannt, kniete sich vor Jesus und fragte ihn, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Ist die Geschichte von dem reichen Jüngling, der wirklich wissen wollte, Jesus, du bist so besonders, du bist so speziell, du weißt Dinge, die eigentlich nur Gott wissen kann. Du musst doch wissen, was ich tun muss, was ich tun kann, um das ewige Leben zu ererben. Und diese Frage stellte dieser junge, reiche Mann im Kontext des ersten Jahrhunderts. in einem jüdischen Kontext, griechisch geprägtes Weltbild. Er fragte nicht, was muss ich tun, um nach meinem Tod irgendwann mal, wenn ich das Diesseits verlassen habe, im Jenseits anzukommen. Das war für die damalige Weltvorstellung nicht überhaupt gar nicht entscheidend, denkbar, wichtig. Also es war nicht die Frage, wie kann ich nach meinem Tod auf einer Wolke sitzen und dem Herrn schöne Lieder singen. Darum ging es nicht, sondern wie kann mein Leben hier und jetzt so werden, dass es Bestand hat, dass es einen Ewigkeitscharakter hat, wie kann ich mein Leben jetzt heute hier gestalten, damit das, was ich hier und jetzt mache, nicht irgendwann mit meinem Tod endet, sondern bleibt und vor Gott was Gutes ist. Oder anders gefragt, wie kann ich jetzt schon so gerecht werden, dass es zu Gottes ewiger Gerechtigkeit passt? Wie kann ich im Gericht bestehen? Also wie kann ich gerecht sein, hier und jetzt, dass Gott sagt, hey, das passt zu mir. Das bleibt in meinem Reich drinne. Das bleibt, wenn ich wiederkomme und wenn ich Gerechtigkeit bringe, dann freue ich mich, dass das schon da ist. Wie kann ich das vorweggreifen, was da irgendwann mal kommt? Wie kann ich jetzt schon an dem antizipieren, was sowieso irgendwann für die ganze Welt sichtbar werden wird? Postmodern könnte man die Frage auch so übersetzen, wie werde ich so richtig glücklich, so glücklich, wie Gott das für mich vorgesehen hat? Aber es ist eben noch mehr als nur jetzt mal gerade glücklich zu sein. Wie kann ich so glücklich sein, dass es Ewigkeitswert hat? Wie kann ich das ewige Leben ererben? Wie kann ich jetzt schon ewig leben? Und die Antwort auf diese entscheidende Frage nach dem, wie kann ich Teil von dieser guten Gerechtigkeit werden, ist von Jesus: Folge mir nach. Geh mir hinterher, lerne von mir, imitiere mich, tu das, was ich tue, sagt Jesus. Was tat Jesus? In allem, was er sagte, was er tat, brachte er Gottes Reich hervor, widerspiegelte er Gottes Gerechtigkeit. Mit all seinem Herzen, mit seiner ganzen Seele hat er sich an Gott gehangen. All sein ganzes Gemüt, alle seine Gedanken kreisten sich um Gott und seine Gerechtigkeit. Er hat Gott geliebt mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüt, mit ganzer Kraft und seine Nächsten um sich herum wie sich selbst. Und daraus erwuchs Reich Gottes, erwuchs Gerechtigkeit um Jesus herum. Und Jesus lädt ein, mach das auch. Wenn du Ewigkeitswert in deinem Leben haben möchtest, dann mach das auch. Für den Fragesteller, für den reichen Jüngling, war da eine riesengroße Hürde, denn er war reich. Und er hatte sein Herz eigentlich an den Reichtum gehangen und wollte ihn nicht an Gott und all seine Nächsten hängen und wollte nicht zuallererst Gottes Gerechtigkeit suchen, sondern offensichtlich erstmal seinen Reichtum. Einige Zeit später ist Jesus dann auf Zachäus getroffen, den wir letzte Woche so betrachtet haben. Und Zachäus hat für sich entschieden, nee, Jesus ist alles und alles, auch mein ganzer Reichtum, ist nichts im Vergleich zu ihm. Er hat sich entschieden, Jesus zu folgen und der reiche Jüngling eben nicht. Aber das war die Antwort auf die Frage, was kann ich tun, um Teil von Gottes Gerechtigkeit zu werden? Das klingt nach einer einmaligen Entscheidung. Wie werde ich Teil von Gottes Gerechtigkeit? Wie werde ich Teil von dem, worauf sich die ganze Natur sehnt? Entscheide dich, Jesus nachzufolgen. Schrägerweise ist daraus hier und da tatsächlich so eine Lehre geworden. Entscheide dich einmal für Jesus. Sprich einmal dieses Gebet und dann kommst du in den Himmel. Was ja aber gar nicht die eigentliche Frage ist, wie komme ich irgendwann mal auf eine Wolke und kann schöne Lieder singen, sondern die Frage ist, wie werde ich hier und jetzt Teil von Gottes Gerechtigkeit? Und Jesus hat nicht gesagt, sprich einmal dieses Übergabegebet. Schenk mir einmal dein Leben und dann bist du Teil von Gottes Gerechtigkeit. Sondern er hat gesagt, immer wieder, folge mir nach. Folge mir nach. Ändere dein Leben grundsätzlich. Mach das, was ich tue. Imitiere mich. Mach das nach. Sei so wie ich. Verändere deine Wertvorstellung. Verändere alles. Scheitere von mir aus 7000 Mal dabei, aber steh mit mir 7001 Mal wieder auf und probier es nochmal. Verändere dich. Transformiere dich, lass dich transformieren, werde gerecht. Natürlich hat jeder Transformationsprozess, jede Veränderung eine Initialzündung und braucht das, eine Entscheidung, ich möchte anders werden. Aber es ist nur die Initialzündung für einen Prozess, der wahrscheinlich ein ganzes Leben lang geht, an unserer Herzenshaltung, an meinem Charakter. wenn meine Herzenshaltung sich verändert, dann führt das zu neuen Taten, zu anderen Taten. Dann verhalte ich mich so, dass das Gericht, der Moment, in dem Gerechtigkeit für alle sichtbar wird, vorweggenommen wird. Dann lebe ich in der Hoffnung, die sichtbar wird, dass das wirklich kommen wird. Ich hoffe darauf, dass Gottes Gerechtigkeit sichtbar wird. Und weil sie sowieso kommt, lebe ich sie jetzt schon. Ich lebe dann in dem Glauben, dass Gott mir das geben wird, was ich dafür brauche, dass Gott mich verändert, dass durch mich irgendwie Gottes Reich sichtbar wird, dass ich Gottes Versorgung habe und er sich eben um all das kümmert, was ich nötig habe, um in seinem Reich leben zu können. Dann brauche ich nicht mehr mich um meinen Wohlstand, um meinen Reichtum zu kümmern, sondern darf mich ganz und gar auf Gottes Wesen, auf seine Gerechtigkeit konzentrieren. Und er hat zugesagt, er wird sich um alles andere kümmern. Ich darf dann im Glauben leben und aus dieser Hoffnung, aus diesem Glauben darf Liebe erwachsen, die Gerechtigkeit widerspiegelt, die sich in Taten zu meinem Nächsten gegenüber, die darin sichtbar wird. Liebe, die sichtbar wird, die nicht nur ein Gefühl ist, nicht nur eine Überzeugung, sondern die sich in meinen Taten widerspiegelt. Meine Erfahrung ist, dass so etwas tatsächlich Zeit braucht, dass das nicht mit einer einmaligen Entscheidung gemacht ist. Liebe gegenüber manchen Menschen braucht sogar sehr viel Zeit. Ist meine persönliche Erfahrung. Aber Jesus lädt dazu ein, folge mir nach. Das ist die Einladung in einen Prozess, in ein Wachsen hinein, fromm ausgedrückt, in Jüngerschaft, in Heiligung, eben in eine Transformation, in eine Umgestaltung unseres Charakters, unserer Person. Die Worte der Bibel nennen da manchmal ein neues Leben zu beginnen, sich auf ein neues Leben einzulassen, wirklich etwas anderes zu werden, die Person zu werden, bei der sich Himmel und Erde und Meer und Feld und Bäume darauf freuen, darüber freuen, was denn da entsteht, weil es etwas Gutes ist, etwas Schönes, weil da Gottes Gerechtigkeit sichtbar wird, anfassbar wird. Heißt das etwa, dass wir den Tag des Gerichts, dass wir den Tag, an dem Gottes Gerechtigkeit, sein Reich sichtbar wird, der Tag, an dem Himmel und Erde vereint werden, dass wir das machen könnten, wenn wir uns nur doll genug verändern, liebe, nette Menschen werden und dann peng, ist Gottes Reich da. Wenn ich uns so ansehe, ich habe so meine Zweifel, ob wir das machen können. Wir schaffen das definitiv nicht. Definitiv nicht aus eigener Kraft. Solche Veränderungen kann nur durch und mit Jesus entstehen. Er sagt, folge mir nach. Jesus sagt das nicht, werd ein netter Mensch, probier das mal irgendwie. Hier hast du ein Buch, da steht alles drin und mach das, sondern folge mir nach, verbring Zeit mit mir, begegne mir im Garten, im Wald oder wo auch immer. Schau dich mir an, lass uns gemeinsam Zeit verbringen und lass meinen Charakter auf deinen Charakter abfärben. Bei Zachäus war es eben diese Begegnung unterm Baum und die dann zum Abendessen, wo er gesagt hat, nur Jesus, nur er. Der ist alles, was ich will. Der ist alles, was ich noch brauche in meinem Leben. Und auf alles andere kann ich verzichten. Wir können das nicht machen. Gott ist nicht abhängig von uns, aber wir absolut von ihm. Wir machen nicht Gottes Gerechtigkeit, aber wir können sie in uns einladen und sie verkörpern. Wir können Gottes Gerechtigkeit verkörpern, also ihr eine Form geben, etwas Materielles geben, was man anfassen kann, was man sehen kann, wo eine Idee von Gottes Gerechtigkeit Fleisch wird. Gerechtigkeit für Feld und Wald, anfassbar, in uns und durch uns, in dir und durch dich, erlebbar für die Menschen um dich herum. Sichtbar, damit sichtbar wird, was irgendwann sowieso einmal kommt, wenn Jesus kommt. Und er wird kommen. Jesus wird wiederkommen, für alle und jeden und alles sichtbar. Und er möchte jetzt schon mitten in uns sein. In mir am Werk, in dir am Werk und seine Gerechtigkeit hervorbringen. Ich habe eben über die Hoffnung gesprochen, über den Glauben, den es irgendwie braucht und über die Liebe, die als Ergebnis dabei rauskommt, als sichtbares Zeichen für diese Veränderung. Ich möchte noch einmal versuchen, praktisch zu werden. Was heißt das, darin zu leben, sich jetzt schon dieser Gerechtigkeit hinzugeben, diese Gerechtigkeit zu antizipieren, also das annehmen, was sowieso kommen wird, nämlich zu wachsen im Glauben, im Vertrauen auf Gott. Wir haben im Moment so viele Sorgen und Ängste, die uns die Nachrichten jeden Tag vor Augen führen, weil sie so berechtigt sind. Aber entscheiden wir uns diesen Sorgen und Nöten und all dem, was da auf uns zukommen könnte und bestimmt auch wird, und geben wir uns dem hin und lassen wir uns davon bestimmen? Oder haben wir Glauben in die Versorgung in Gott? Haben wir den Glauben daran, dass Gott uns tatsächlich versorgen wird und unsere Bedürfnisse befriedigen kann? Unsere Bedürfnisse sind ja real, wir brauchen ja Dinge, und wenn wir sie nicht gestillt bekommen, dann werden wir unglücklich. Möchte Gott, dass wir unglücklich werden, weil wir uns nicht um unsere Bedürfnisse kümmern? Nein, er möchte sich um unsere Bedürfnisse kümmern. Vielleicht sogar möchte er unsere Bedürfnisse anpassen zu dem, was er uns schenken möchte. Er möchte uns von Grund auf verändern, und wir brauchen vielleicht am Ende ganz andere Dinge und sehen uns nach anderem als das, was wir vielleicht sowieso nicht haben können oder niemals genug von haben können. Gott möchte dich wirklich verändern. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott dich verändern kann und dass Gott dich versorgen kann, dass er dir alles, also wirklich alles geben kann, was du brauchst, wonach du dich sehnst? Hast du eine unerschütterliche Hoffnung in dir, dass Gottes Gerechtigkeit tatsächlich kommen wird und dass es sich deswegen, weil Gott eh kommt und weil er eh Recht bringen wird, es sich jetzt schon lohnt, diese Gerechtigkeit zu leben? Hast du Hoffnung, dass Jesus wiederkommt und Gerechtigkeit bringt, dass dieser Tag tatsächlich kommen wird, in dem Himmel und Erde vereint werden? Und trägst du diese Hoffnung so prominent in dir, in deinem Herzen, in deinen Gedanken, dass es sich für dich lohnt zu lieben? Dass du die Kapazitäten hast, andere Menschen zu lieben, weil Gott sich um deine Bedürfnisse kümmert und weil Liebe sowieso kommen wird, im Überfluss, im Übermaß, weil genug für dich da ist, kannst du das weitergeben? Hast du so viel Glauben, so viel Hoffnung, so viel Liebe, dass das dein Verhalten, dein Denken, dein Fühlen beeinflussen kann und darf? Überleg einmal, was das für deine Entscheidung morgen am Montag bedeutet. Die Entscheidung, die du in der nächsten Woche treffen wirst, entscheidest du aufgrund von dem Glauben, von der Hoffnung, von der Liebe in dir oder von all dem, was irgendwie da draußen von dir verlangt wird und was sinnvoll wäre und was du selber meinst, was gut für dich wäre? Wie entscheiden wir uns? Wie verhalten wir uns? In Hoffnung, in Glaube und Liebe oder eben auch nicht? Lass ich meinen Charakter sich verändern? Lass ich Jesus meinen Charakter verändern in diesen drei Formen, mit mehr Glauben, mit mehr Hoffnung, mit mehr Liebe, weil ich Vorfreude haben darf, wahrhafte Vorfreude, wie Wald und Himmel und Wasser und Felder Vorfreude haben, weil Gottes Gerechtigkeit kommen wird, sowieso, er wird wiederkommen. Mag ich jetzt schon darin leben, weil es eh kommt, mag ich jetzt schon das vorwegnehmen, für mich und für die Umwelt um mich herum. Mag ich das? Will ich das wirklich? Wenn du das willst, darf ich dir zusprechen. Jesus hat gesagt, folge mir nach, suche meine Gerechtigkeit, mein Reich, und ich werde mich um alles andere kümmern. Euch wird alles andere zufallen. Das ist nicht mein Versprechen, das ist Jesu Versprechen. Und was Bernhild heute Morgen, die gesagt hat, Jesus hat schon so viele Versprechen gehalten, warum sollte er nicht auch das halten, dass er wiederkommen wird, dass er seine Gerechtigkeit für alle sichtbar machen wird? Warum sollte er das nicht jetzt schon in deinem Leben tun? Gott, du bist der Gott, der wiederkommt. Du bist der Gott, der etwas hier in uns hineingelegt hat, was wächst. Dein Reich ist schon angebrochen und es wird größer und es wird schöner und es wird greifbarer, da wo wir dich lassen, wo wir dich uns verändern lassen. Jesus, ich möchte dich einladen, dass du das tust, uns zu verändern, uns Glauben schenken, auf dem wir Entscheidungen treffen können, der tragfähig ist, der uns an dich zieht und von all dem, was uns Kummer und Sorgen bereitet, weg. Ich möchte dich einladen, uns eine unerschütterliche Hoffnung zu geben, ein Wissen darum, dass du wahrhaftig wiederkommen wirst und dass sich für dich einsetzen, von dir zu empfangen, von dir verändert zu werden, sich ganz und gar in dein Reich hineinzuhängen, dass das sinnvoll ist, klug ist, weil dein Reich ja eh kommen wird und wir dürfen jetzt schon in dem guten Leben, auch wenn es noch bruchstückhaft ist, wir dürfen diese Hoffnung in uns tragen. Und Jesus, ich danke dir, dass du zuerst geliebt hast, dass dein Anspruch an uns, unseren Nächsten, wie uns selbst zu lieben, unsere Feinde zu lieben und den anderen immer höher zu achten als uns selbst, dass es nicht etwas ist, was du uns nicht vorgemacht hättest und es ist nichts, was wir nicht könnten, weil wir irgendwann ausgelaugt wären vor Liebe. Wir dürfen uns immer wieder bei dir andocken, bei dir auftanken, bei dir die Liebe bekommen, die wir brauchen, um in unserer Familie, in unserem Arbeitsumfeld, wo auch immer, Leute Liebe aus uns heraussaugen, ihnen auch diese Liebe geben zu können, weil du uns immer wieder nachtankst, weil du uns immer wieder erfüllst. Und dafür will ich dir von ganzem Herzen danken. Danke für Glaube, Hoffnung und Liebe. Danke für die Begegnung mit dir und für die Veränderung, die du uns schenken möchtest. Und danke, dass du wiederkommen wirst. Amen.